NDR Info. Themen des Tages.
I think with a high degree of certainty we have him.
Ich denke, wir haben ihn. Das hat Donald Trump heute Morgen bei Fox News ausgeplaudert. Er, das ist der Mann, der im Verdacht steht, den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah erschossen zu haben. Was man bislang weiß über diesen Mann und über seine Festnahme, darüber sprechen wir gleich hier in den NDR-Info-Themen des Tages. Wir schauen außerdem nach Polen und nach Belarus in dieser knappen halben Stunde, denn heute hat das Zapad-Manöver der russischen Streitkräfte begonnen, gleich hinter der Ostgrenze unserer NATO-Partner. Wir lassen uns einschätzen, wie gefährlich diese Militärübung noch werden könnte. Wir sind in Schwerin dabei, denn heute hat Manuela Schwesig erklärt, dass sie bei der Landtagswahl im kommenden Jahr ein drittes Mal antreten will. Warum? Das wird sie uns selbst erklären. Und natürlich so ein klitzekleines Auge werfen wir natürlich auch immer mal wieder auf das EM-Halbfinale im Basketball Deutschland gegen Finnland. Sie verpassen also nichts hier in den Themen des Tages. Am Mikrofon Tim Krohn. Heute Morgen im Klang fast schon beiläufig in einer Morningshow bei Fox News, da hat Donald Trump gesagt, dass der Attentäter, der den Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat, gefasst sei. Carsten Kühntop in Washington. Weiß man denn inzwischen mehr über diese Person?
Die Ermittler haben heute Vormittag Ortszeit eine Pressekonferenz gegeben in Utah und haben sich zum Stand der Dinge geäußert. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, war der Erste, der sprach, und er begann mit dem Satz, we got him, wir haben ihn. Und er hat die Identität des Verdächtigen mit als Taylor Robinson angegeben, ein junger Mann, 22 Jahre alt, aus Utah stammend, der jetzt im Gewahrsam der Polizei sei. Der wurde festgenommen im Südwesten des Bundesstaates, also doch schon eine ganze Strecke vom Tatort entfernt. Und offensichtlich ist dieser Fahndungserfolg deshalb gelungen, weil dieser junge Mann wohl von Familienmitgliedern oder von einem Familienmitglied der Polizei genannt wurde. Cox hat gesagt, dieser Mann habe gestanden bzw. habe durchblicken lassen, dass er Kirk ermordet habe, und daraufhin wurde dann von einem Familienmitglied die Polizei informiert.
Nun gab es ja einen ganz gezielten Schuss aus 180 Metern Entfernung. Auch das spricht ja dafür, dass das ein ziemlicher Profi gewesen sein muss. Ist man da inzwischen fahndungstechnisch etwas weitergekommen?
Also was den Umgang dieses Mannes mit Waffen angeht, gab es keine Informationen. Aber es gab doch etwas mehr, was die Motivation angeht. Der Gouverneur von Utah hatte direkt nach der Tat gesagt, es sei ein politisch motiviertes Attentat gewesen. Ich fand das damals dass er sich damit sehr weit aus dem Fenster gehängt hat, obwohl es natürlich nahe lag, diese Vermutung. Aber das scheint sich doch jetzt ganz klar zu erhärten. Es hat ein Familienmitglied dieses Mannes den Ermittlern gesagt, dass Tyler Robinson in letzter Zeit politischer geworden sei und dass er sich sehr, sehr negativ über Charlie Kirk, sein späteres Opfer, geäußert habe, auch die politischen Positionen von Charlie Kirk verurteilt habe. Und auf einer Patronenhülse, die unweit des Tatorts gefunden wurde, fand man eingraviert die Worte Hey Fascist, catch, also in etwa Hallo Faschist, fang es.
Nun nutzt die Trump-Regierung dieses Attentat auf Kirk ja reichlich aus für ziemlich große Symbole. Also als Vize J.D. Vance, der hat den Sarg von Kirk persönlich mit der Air Force Two, also im zweitwichtigsten Regierungsflugzeug der USA, transportieren lassen. Das etwas schiefe Wort des Märtyrers, das taucht in den Würdigungen für Kirk auch heute immer wieder auf. Was für eine Stimmung macht sich da im Moment breit?
Millionen Amerikaner sind sehr traurig, sind in Trauer, dass Charlie Kirk ermordet wurde. Gerade für junge Leute war das jemand, der viele Menschen inspiriert hat. Amerikaner sind wütend, dass dies passiert ist. Und viele Leute haben wirklich einfach auch Angst vor dem, was jetzt passieren könnte. Das ist ja das besonders Fatale an politisch motivierter Gewalt. Irgendein kluger Kopf hat hier gestern gesagt, solch ein Attentat macht es wahrscheinlicher, dass wir bald wieder so ein Attentat erleben werden. Es ist wie eine Spirale sozusagen. Und die beiden Lager, die extremen Seiten in beiden Lagern, sind im Internet voll eingestiegen, einander für die Situation, in der das Land derzeit ist, verantwortlich zu machen. Der Präsident selbst spielt dabei nicht die Rolle desjenigen, der versuchen würde, die Wogen zu glätten. Trump hat gestern zu Reportern gesagt, we have to beat the hell out of radical left lunatics. Das lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Man könnte sagen, wir müssen die radikalen linken Verrückten fertig machen. Er hat dann später zu Reportern auch gesagt, die Antwort auf das Attentat müsse gewaltfrei sein. Das ist mitnichten die Rolle, die man sich in solch einer Situation von einem Präsidenten erhofft.
Es scheint so, als sei der mutmaßliche Attentäter von Utah gefasst. Das waren erste Informationen mit Carsten Kühntrop. Die Luftraumüberwachung in Polen ist verstärkt worden. Auch die drei baltischen Staaten sind in Alarmbereitschaft. Auch hier ist der Luftraum an den Grenzen zu Russland und Belarus geschlossen. Der Grund ist die Militärübung Sopot 25. Sopot, auf Deutsch heißt das Westen. Und tatsächlich so nah an der Grenze zu den westlichen NATO-Staaten haben Russland und Belarus gemeinsam seit dem Angriff auf die Ukraine nicht mehr trainiert. Zum Beispiel in Polen sind die Ängste heute buchstäblich greifbar. Sir John Gwiedarica berichtet aus Warschau.
In der Grenzstadt Terespol tritt der polnische Innenminister Marcin Kierwiński um Mitternacht vor die Presse. Wie angekündigt, schließt Polen die Landgrenze zu Belarus. In beide Richtungen für alle Fahrzeuge. Wie lange die Sperre gilt, sagt der Minister nicht. Der Grenzverkehr wird wieder aufgenommen, aber nur dann, wenn wir sicher sind, dass die Sicherheit der Polen gewährleistet ist, dass uns keine Provokationen und kein aggressives Verhalten drohen. Hintergrund ist die Militärübung Sapat 2025. Russland und Belarus haben sie heute auf belarussischem Boden gestartet. Polen blickt mit großer Anspannung auf die Gefechtsübungen, die 5 Tage dauern sollen. Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum am Mittwoch ist die Nervosität gestiegen. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski sagt, was viele in Polen denken. Bevor Russland Georgien überfallen hat, hat es geübt. Bevor es die Ukraine überfallen hat, hat es geübt. Jetzt übt es den Angriff auf die NATO und dabei auch den Einsatz von Atomwaffen. Wir haben in den letzten 500 Jahren gelernt, dass, wenn Russland droht, wir das leider mit tödlicher Ernsthaftigkeit nehmen müssen. Ministerpräsident Donald Tusk besucht heute symbolträchtig eine Munitionsfabrik in der Stadt Nowa Deba. Er will die Verteidigungsfähigkeit Polens unterstreichen. Deshalb auch der Hinweis, dass parallel zu den russisch-belarussischen Truppen auch Polen und die NATO üben. Das Manöver heißt Iron Defender. 30.000 Soldaten trainieren den Ernstfall am Boden, in der Luft, auf See und im Cyberraum. Wie Sie wissen, haben die Manöver Sapat begonnen, die wir mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Gleichzeitig finden auf unserer Seite Übungen der NATO-Staaten statt, damit ein potenzieller Gegner keinen Zweifel daran hat, dass wir auf alle möglichen Provokationen vorbereitet sind. Großes Thema neben dem Militärmanöver im Nachbarland sind die Drohnen, die Polen am Mittwoch vom eigenen Himmel abgeschossen hat. Wir brauchen heute in Polen Eindeutigkeit. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, dass die russischen Aktionen keine Zufälle sind, keine Fehler. Und deshalb geben uns die vollständige Mobilisierung der NATO und die Verbesserung unserer technologischen Möglichkeiten im Zusammenhang mit unseren engsten Verbündeten ein Gefühl der Sicherheit. Das ist auch eine indirekte Antwort auf den amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Er hatte gesagt, das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum könnte ein Fehler gewesen sein. Auch heute Abend blicken viele Menschen in Polen in Richtung USA. Auf Antrag Polens tritt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Sondersitzung zusammen. Thema: die Drohnengefahr am Himmel über Polen.
Die Sorgen der Polen vor dem Sopot-Manöver gleich nebenan in Belarus. Klar, diese Großübung gemeinsam mit Russland weckt böse Erinnerungen. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten, es ist die erste russische Militärübung in Belarus seit 2021. Und das Manöver damals gilt im Nachhinein sozusagen als Startschuss für den späteren Überfall auf die Ukraine. Einer, der sich mit Militärstrategien und Manöverplanungen sehr gut auskennt, ist der Sicherheitsexperte Ralf Thiele von der Universität der Bundeswehr. Er hat früher unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers und als Chef des Stabes am NATO Defense College gewirkt. Und Mit ihm konnte ich kurz vor dieser Sendung über die Ziele dieses Manövers sprechen. Herr Thiele, bei dieser Vorgeschichte, die ich eben geschildert habe, und wenn man dann auch noch über diese 19 russischen Drohnen im polnischen Luftraum in dieser Woche nachdenkt, ist das ein Manöver, vor dem wir hier im Westen, und damit meine ich eben auch die Polen und auch die Balten, Angst haben sollten?
Ich mache mir eigentlich über dieses Manöver nicht diese großen Sorgen, aber ich verstehe die Angst der Polen und auch der Balten. Sie haben einfach eine schlimme Geschichte mit Russland hinter sich und sind immer wieder daran erinnert. Und gerade das Beispiel Ukraine zeigt ja auch, wie sowas dann alles weitergehen kann. Wenn wir jetzt aber ganz praktisch auf das gegenwärtige Manöver schauen, dann sehen wir eigentlich kleine Zahlen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber die kleinsten sind bei insgesamt 18.000 in Belarus und in Russland zusammen. Sorgen gehen hoch bis 150.000. Wir werden darauf gucken. Wenn die Zahlen klein bleiben, ist das kein Grund zur Sorge. Aber es ist ein guter Grund zur Bereitschaft. Insbesondere, weil uns dieser Drohneneinfall in Polen gezeigt hat, dass wir überhaupt gar nicht für solche Bedrohungen gerüstet sind.
Was ganz interessant ist, ich habe mir mal alte Artikel von 2021 angeschaut. Da war auch im Vorfeld immer von Drohkulissen, von möglichen Provokationen die Rede, die man erwarten würde. Dann kam von keinem so richtig erwarteter Einmarsch in die Ukraine. Nochmal, was ist heute anders als damals?
Anders ist, die Russen sind ziemlich erschöpft, sodass eben der Gedanke, dass sie jetzt zusätzlich noch weitere große Aufgaben annehmen, sehr unwahrscheinlich ist. Zumal diese Aufnahme eines Konfliktes mit der NATO einfach dramatisch anspruchsvoller wäre als mit der Ukraine. Also von daher ist das nicht wirklich wahrscheinlich von dort her. Was eben auch anders ist, ist nochmal, wir haben jetzt nicht diesen ganzen Vorlauf der unzufriedenen Russen, die sich nicht wahrgenommen fühlen politisch, sondern sie sind ja dabei, ihre Interessen durchzusetzen. Das gelingt ja langsam, aber es gelingt aber sehr kräftezehrend. Und der Ansatz hier der Kräfte ist ja gerade auch im Vorfeld der letzten Wochen kleiner geworden. Sogar man hat etwas mehr Abstand genommen zu Polen, zu den Balten. Also ich sag mal, man muss immer vorsichtig sein, klar. Aber Grund für Sorge gibt es objektiv nicht.
Nun hat Belarus ja auch den Westen, auch Deutschland dazu eingeladen, Militärbeobachter zu dieser Großübung zu schicken. Wieso lehnt die Bundesregierung das eigentlich ab? Das wäre doch, sollte man meinen, ganz sinnvoll, sich so ein Manöver mal ein bisschen näher anzusehen.
So ist es. Ich teile Ihre Einschätzung. Natürlich gibt es da immer rationale Für und Gegen. Wir lehnen ja seit 3 Jahren eigentlich Diplomatie ab. Man sagt natürlich das Gegenteil. Die Diplomatie wird genutzt, um möglichst viele Waffen und Geld in die Ukraine zu bringen. Aber sie wird nicht genutzt, um Stabilisierung voranzutreiben, weil wir sagen, über den Krieg und die Schwächung Russlands kommen wir zum Frieden. Das ist sozusagen unser strategischer Ansatz. Tatsächlich aber ist da viel Wachstumspotenzial und man möchte jetzt Belarus und Russland nicht die Chance geben, hier mit uns Spielchen zu treiben. Ich hätte das Angebot genutzt, tatsächlich. Ich hätte mir das vor Ort angeguckt, aber wir wollen halt noch nicht.
Die Fehler des Westens und die Gefahren, die von dem Sapad-Manöver der Russen in Belarus tatsächlich ausgehen, das war der Sicherheits- und Militärexperte Ralf Thiele. Jetzt aber zurück nach Deutschland hier in den Themen des Tages, denn heute hat der Bundestag darüber beraten, wie man denn aus dem geplanten Sondervermögen des Bundes 100 Milliarden Euro an Länder und Kommunen weiterleiten kann. Grundsätzlich ist das ja schon längst beschlossene Sache. Jetzt geht es darum, diesen Transfer auch gut hinzubekommen. Also so, dass das Geld auch da ankommt, wo es gebraucht wird. Aus Berlin, Hans-Joachim Viehweger.
Ein Großteil der Investitionen in Deutschland wird nicht vom Bund, sondern von den Kommunen gestemmt. Doch viele Städte und Gemeinden sind klamm. Alle zusammen haben im vergangenen Jahr ein Defizit von fast 25 Milliarden gemacht. So manche Investition lässt sich da einfach nicht mehr finanzieren. Hier will die schwarz-rote Koalition ansetzen, betont Finanzminister Lars Klingbeil, SPD.
Wir räumen einen Investitionsstau beiseite, der jahrelang Kindervereine und Ehrenamtliche buchstäblich ausgebremst hat. Es ist höchste Zeit, dass der bröckelnde Putz, die gesperrten Bäder und die kaputten Bolzplätze endlich verschwinden aus unserer Landschaft. Und dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand, liebe Kolleginnen und Kollegen.
100 Milliarden sollen fließen zunächst mal an die Länder, die dann für die Weiterverteilung an die Kommunen zuständig sind. Die Regeln dafür sind ziemlich locker. Das haben die Länder in den Gesprächen mit dem Bund durchgesetzt. Mancher Bundespolitiker fürchtet, dass zu wenig an die Kommunen weitergeleitet wird. So merkt der CDU-Haushaltspolitiker Matthias Mittelberg an.
Ich will allerdings nicht verhehlen, und das will ich auch kritisch sagen, Richtung Länder. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir uns im Gesetzgebungsverfahren mit den Ländern auf eine Mindestquote zur Verteilung der Gelder an die Kommunen geeinigt hätten.
Grundsätzlich aber hofft auch der CDU-Politiker, dass die zusätzlichen Milliarden einen Beitrag zum Wirtschaftswachstum leisten. Doch klappt das wirklich? Oppositionspolitiker haben da Zweifel. Michael Espendiller von der AfD weist auf beschränkte Kapazitäten am Bau und auf den Fachkräftemangel hin. Die Firmen könnten der Folge einfach die Preise erhöhen.
Und so fließt die vielen neuen Schuldenmilliarden in Preissteigerung. So werden wir nicht mehr Brücken bekommen, sondern nur teurere Brücken.
Auch der Bundesrechnungshof hat die aktuellen Gesetzespläne kritisiert. Ohne klare Vorgaben und Kontrollen drohten die Milliarden zu verpuffen. Darauf weist auch Sebastian Schäfer von den Grünen hin.
Die Aufnahme neuer Schulden lässt sich nur dann rechtfertigen, wenn am Ende tatsächlich eine klimafreundliche und zukunftsfähige Infrastruktur entsteht, wenn die kommenden Generationen entlastet werden und nicht belastet werden.
Einen anderen Schwerpunkt wählt in der Debatte Christian Görke von der Linken. Die geplanten Investitionshilfen reichten bei Weitem nicht aus.
Aus Sicht der Linken gibt es nur eine richtige Antwort für eine Investitionsoffensive. Und die heißt natürlich, die Einnahmen der Länder und Kommunen zu stärken mit einer Vermögenssteuer.
In den kommenden Beratungen dürfte aber nochmal die Frage nach den konkreten Auflagen für die Ausgaben in Ländern und Kommunen thematisiert werden. In einer Anhörung des Haushaltsausschusses warnten Ökonomen wie Niklas Potrafke vom Münchner IFÖ-Institut, dass mit den neuen Schulden lediglich Investitionen finanziert würden, die ohnehin schon geplant gewesen seien.
Und wir bleiben noch mal kurz im Bundestag, denn unser Parlament will sich jetzt eine neue Geschäftsordnung verpassen. Ach ja, gähn und schnarch, könnte man jetzt erstmal sagen. Aber das, was erstmal doch so furztrocken nach Bürokratie klingt, das hat doch ganz konkrete Auswirkungen und ganz und gar grundsätzliche Hintergründe. Es geht nämlich im Kern um die uralte Frage, wie man die Debattenkultur denn verbessern könnte. Lebendiger einerseits, gleichzeitig aber auch fairer. Was da nun alles geplant ist, Dagmar Pepping weiß mehr.
Johannes Fechner reicht es. Der Bundestag sei das Vorbild für die Debattenkultur in Deutschland, betont der parlamentarische Geschäftsführer der SPD.
Und deswegen lassen wir nicht länger zu, dass in diesem zunehmenden Ausmaß Hass, Hetze und Beleidigungen im Parlament verbreitet werden. Genau das ist das Ziel dieser Änderung der Geschäftsordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Anzahl der Ordnungsrufe habe deutlich zugenommen. Die meisten gingen an die AfD-Fraktion. Der Bundestag soll deshalb die Höhe von Ordnungsgeldern verdoppeln. Von 1.000 auf 2.000 Euro. Im Wiederholungsfall bei Störungen, Beleidigungen oder Pöbeleien werden 4.000 Euro fällig.
Es muss am Geldbeutel spürbar sein, wer sich hier nicht an die Regeln hält.
Ebenfalls geplant, wer während einer Bundestagssitzung dreimal einen Ordnungsruf der Sitzungsleitung kassiert, muss den Plenarsaal verlassen. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hatte zuletzt bemängelt, dass es zwischen der AfD und der Linken einen Wettbewerb um die meisten Ordnungsrufe gebe. In dem liegt die AfD-Fraktion allerdings deutlich vorne. Von den bislang 13 Ordnungsrufen, die Klöckner und ihre Präsidiumskollegen seit dem Zusammentritt des neuen Bundestages ausgesprochen haben, hat die AfD 12 bekommen, die Linke einen. Stefan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, kritisiert die Änderungspläne scharf.
Im Kern ist das, was Sie uns jetzt hier heute vorschlagen, keine Reform der Geschäftsordnung oder des Abgeordnetengesetzes, sondern ein Frontalangriff auf die Rechte der Opposition, auf die Rechte der einzelnen Abgeordneten.
Das Bundestagspräsidium könne künftig durchregieren und Abgeordneten nahezu willkürlich das Wort entziehen.
Sie können Abgeordnete jetzt bestrafen wie früher absolutistische Herrscher. Warum begeben Sie sich von den Altparteien so unter die Knute von Präsidenten?
Anlass für Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, sich direkt an den AfD-Politiker zu wenden.
Verordneter Brandner, Sie sprachen unter anderem davon, dass es hier die Knute und das Gutdünken von Bundestagspräsidenten gäbe. Nur zur Erinnerung, weil uns ja auch Menschen zuschauen. Hier gibt es weder eine Knute noch Gutdünken, sondern ein klares Regelwerk und ein Reglement.
Zu den Regeln gehört es auch, dass Abgeordnete verpflichtet sind, an Sitzungen teilzunehmen. Auch hier sind schärfere Sanktionen geplant. Wer an Sitzungstagen fehlt oder an namentlichen Abstimmungen nicht teilnimmt, dem drohen deutlich höhere Abzüge von der Kostenpauschale, die jedem Bundestagsmitglied zusteht. Ebenfalls vorgesehen konkrete Regelungen zur Abwahl von Bundestagsvizepräsidenten. Die ist bislang nämlich nicht möglich. Die Linkspartei hatte sich deutlich mehr von den Reformplänen erhofft. Die Rechte der demokratischen Opposition müssten gestärkt werden, fordert ihre Abgeordnete Ina Ladendorf.
Wir brauchen im Bundestag mehr statt weniger Transparenz. Die Kuppel dieses Hohen Hauses ist nicht ohne Grund aus Glas. Und wir als Linke sind dafür, dass Ausschüsse grundsätzlich öffentlich tagen.
Irene Mihalic von den Grünen sieht viel Licht. Aber auch Schatten. Sie spricht von einem Reformchen, das den Herausforderungen nicht gerecht werde.
Die AfD ist die düstere Gegenerzählung zum Grundgesetz und wir dürfen es nicht länger hinnehmen, dass entsprechende Redebeiträge hier im Deutschen Bundestag zur Normalität gehören, meine Damen und Herren.
Der Entwurf für die neue Geschäftsordnung geht nun zur Beratung in den zuständigen Fachausschuss des Bundestages.
Sie will es noch mal wissen, trotz der nicht gerade mutmachenden Umfragewerte. Manuela Schwesig strebt eine dritte Amtszeit als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern an. In gut einem Jahr wird ja ein neuer Landtag gewählt und Schwesig hat aber ein ganz klares Ziel. Sie möchte dafür sorgen, dass die SPD erneut zur stärksten Kraft wird. Wo sie diesen Optimismus hernimmt? Das konnte ich heute Nachmittag Manuela Schwesig selber fragen. 39,6% waren es für die SPD bei der letzten Wahl. Und das ist ja nun eine Zahl, von der Sozialdemokraten doch eigentlich nur noch träumen können. Also, ist das nicht eine Art Mission Impossible, Frau Schwesig?
Nein, ich bin gern Ministerpräsidentin. Mecklenburg-Vorpommern ist aus meiner Sicht das schönste Bundesland und wir feiern dieses Jahr 35 Jahre. Das Land hat sich gut entwickelt. Wir haben natürlich auch Herausforderungen und ich würde sehr gerne weiterarbeiten für MV, für die Bürger hier. Und das ist mein Ziel, das Vertrauen erneut im nächsten Jahr zu gewinnen.
Aber ernsthaft, selbst bei einer Zielvorgabe von, sagen wir mal, 30% nächstes Jahr, wenn Sie das erreichen, dann müsste die SPD Ihnen ja fast schon ein Denkmal bauen.
2021 bei der letzten Landtagswahl lag die SPD 4 Monate vor der Wahl bei 23%. Am Ende haben wir 39% bekommen. Das zeigt also, dass die Umfragen über ein Jahr vor der Wahl noch wenig Aussagekraft haben. Aber Sie haben an einem Punkt recht. 2021 lag die Bundes-SPD auch bei 25%, jetzt irgendwo bei 15%. Also die Herausforderung ist groß, aber ich nehme sie gerne an. Und ich glaube, dass bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden werden, wer soll weiter dieses Land stabil und verlässlich regieren. Und für genau diese Verlässlichkeit und Stabilität stehe ich.
Im Moment tickt doch fast alles so nach dem Motto wir oder die. Und da liegt auch in Mecklenburg-Vorpommern die AfD ja mittlerweile ganz deutlich vorne. Also 29% für die, 21% für die SPD im Moment. Wie kommt man da raus?
Ich werbe für Stabilität und Verlässlichkeit. Und dafür stehe ich. Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern wissen, dass sie sich auf mein Wort verlassen können. Und ich habe 3 große Themen: Wirtschaft und Arbeit, Bildung, vor allem mit Kitas und Schulen und den sozialen Zusammenhalt. Wir haben gegen den Trend ein Wirtschaftswachstum in Mecklenburg-Vorpommern. Auch der Arbeitsmarkt ist stabil. Wir haben neue Unternehmen bekommen. Wir haben bestehende Unternehmen erweitern, also Arbeitsplätze sicher neue schaffen. Das ist wichtig. Wir haben auch versprochen, dass wir stärker in die Bildung investieren. Auch das haben wir getan. Und gerade für viele ältere Menschen ist die Stabilität der Rente wichtig, auch der soziale Zusammenhalt. Und das sind genau die Themen, wofür ich stehe und wo ich die Dinge, die ich zugesagt habe, auch umgesetzt habe.
Bei diesen 3 Punkten, die Sie genannt haben, dass die AfD da keine Partei ist, die gut ist für das Land, das versuchen ja auch Ihre SPD-Kollegen in Sachsen-Anhalt oder in Thüringen den Leuten klarzumachen. Allein, die Leute hören nicht zu. In Sachsen-Anhalt stünde die AfD fast schon vor der absoluten Mehrheit, also wenn heute Landtagswahlen wären. Wenn das im kommenden Jahr passiert, kippt da nicht womöglich ein ostdeutsches Land nach dem anderen?
Ich konzentriere mich auf Mecklenburg-Vorpommern und ich werbe vor allem für Manuela Schwesig und die SPD. Die AfD hat keine Antworten. Sie ist gegen gute Löhne, gegen den Mindestlohn, gegen unsere Tariflöhne für öffentliche Aufträge. Sie ist auch gegen die kostenfreie Kita. Sie steht nicht für den sozialen Zusammenhalt. Sie spaltet das Land. Und ich stehe genau für das Gegenteil. Ich stehe für eine Unterstützung der Wirtschaft, aber auch für gute Löhne. Ich unterstütze die Familien sehr stark und stehe vor allem für ein Miteinander.
Trotzdem auch müssen wir ja auch nochmal über eine Strategie reden, Frau Schwesig.
Die Strategie ist ganz klar. Ich setze auf ganz konkrete, abrechenbare Politik für die Bürgerinnen und Bürger, die sie in ihrem Alltag spüren, für die Familien im Land, für den ländlichen Raum, für die Wirtschaft und nicht auf Populismus oder auf Hass und Hetze. Die AfD weiß nur, wie sie das Land schlecht redet, aber nicht, wie sie Probleme löst.
Ich werde trotzdem noch mal kurz auf Sachsen-Anhalt zurückkommen, Frau Schwesig. Da galt ja der Ministerpräsident Haseloff von der CDU sozusagen so als die personifizierte Brandmauer. Jetzt sehen wir, er tritt nicht mehr an und schon kippen die Mehrheiten im Land. Mhm. Welche Rolle hat das eigentlich gespielt bei Ihrer Entscheidung weiterzumachen?
Keine. Meine Entscheidung habe ich für Mecklenburg-Vorpommern getroffen, für die Bürgerinnen und Bürger. Ich bin gerne Ministerpräsidentin. Ich liebe diese Aufgabe, auch wenn es Tage gibt, wo es unfassbar schwer ist. Und mein Ziel ist, dieses Land weiter gut und stabil, verlässlich zu regieren, mit stabilen Mehrheiten. Darauf können die Menschen vertrauen und um dieses Vertrauen werde ich werben.
Sie will es also noch mal wissen. Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr, das war Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und das waren die NDR-Info-Themen des Tages.